SRF 3.
Nach dem Exploit gegen die Weltnummer 1 greift die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic in Toronto nach dem Sieg. Nach dem Abbruch des Funkkontaktes zu einem indonesischen Passagierflugzeug bestätigen die Behörden den Absturz der Maschine. Nach den Explosionen in der chinesischen Metropole Tianjin droht Regen, ausgetretene Chemikalien in tödliche Gase zu verwandeln. Nach dem regnerischen und kühlen Sonntag beginnt die neue Woche wieder etwas freundlicher, aber immer noch mit Regengüssen und kühlen 19 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Und im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Ja, wenn die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic in 2 Stunden zum Finale des WTA-Turniers in Toronto antritt, dann hat sie im Grunde schon gewonnen. Denn im Halbfinale hat sie ausgerechnet Serena Williams geschlagen, die Nummer 1 und Dominatorin im Frauentennis. Da würde man schon gerne wissen, was noch alles möglich ist für Belinda Bencic. Und das schauen wir an mit dem SRF-Tennisexperten Stefan Bührer. Hatte Serena Williams einen schlechten Tag oder hat Belinda Bencic schlicht besser gespielt?
Ja, es trifft natürlich ein bisschen beides zu. Belinda Bencic hatte einen schwierigen Start. Es begann so, wie man es erwarten musste, denn die Power von Serena war zu groß für Belinda zu Beginn. Doch wenn man es schafft, an ihr einigermaßen dran zu bleiben an der Nummer 1, dann kann man sie zuweilen etwas ärgern, sie aus dem Tritt bringen. Und genau das ist Belinda gelungen.
Mit Timea Baczynski sorgt derzeit ja noch eine junge Schweizerin für Furore. Dieses Jahr war sie im Halbfinale des French Open. Ist das ein Zufall oder steckt da ein System dahinter?
Nun, diese Frage ist natürlich die meistgestellte in der Schweiz und übrigens auch im Ausland an uns Tennisjournalisten aus der Schweiz. Und ich sage immer, natürlich ist auch ein bisschen Zufall mit dabei, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit so viele gute Tennisspieler haben. Denn es gibt ja nicht nur diese beiden Frauen, es gibt ja auch noch Roger Federer und Stan Wawrinka. Also im Moment ist die Schweiz die Tennisnation Nummer 1 und das ist nun wahrlich keine Übertreibung.
Und dann die zweite Frage, die sich alle stellen, hat das Schweizer Frauentennis vielleicht bald auch wieder jemanden in den Top 10, wie bei den Männern?
Ja, die Entwicklung zeigt ganz klar nach oben, sowohl bei Timea Baczynski als auch Belinda Bencic. Vergessen wir nicht, Bencic war ja bereits die Nummer 1 bei den Juniorinnen. Ob dann eben die Junioren Nummer 1 den Sprung auch schafft bei den Profis, das ist immer die große Frage. Bei den Buben, bei den Jungs hat das nicht immer geklappt, auch bei den Mädchen nicht, aber bei Belinda Bencic scheint sich nun abzuzeichnen, dass sie tatsächlich bald einmal in den Top 10 sein wird und auch bei Timea Baczynski ist das durchaus vorstellbar.
Jetzt geht es in 2 Stunden erstmal für Belinda Bencic um den Sieg in Toronto gegen die Weltnummer 3, diesmal Simona Halep. Packt sie das?
Selbstverständlich kann sie das packen. Die Frage wird natürlich vor allem auch mental sein. Wie hat sie diesen Sieg verdaut? Jetzt denkt man vielleicht, ja, jetzt hat sie Serena Williams geschlagen, die Nummer 1, also wird es einfacher gegen Simona Halep. Das ist dann natürlich in der Realität etwas anders. Das wird eine komplizierte Partie, denn sie muss zunächst einmal im Kopf abhaken, dass sie Serena geschlagen hat und dass sie jetzt eine ganz andere Gegnerin auf dem Platz gegenüber hat. Aber sollte sie einigermaßen anknüpfen können an die Leistung gegen Serena, dann dürfte sie sehr gute Chancen haben, auch gegen Simona Halep.
Gut, vielen Dank an SRF-Tennisexperte Stefan Bührer. SRF3 befasst sich auch ausführlich mit diesem Final und der herausragenden Leistung von Belinda Bencic mit dem Kommentatoren Heinz Günthert dann ab 18.30 Uhr. Und jetzt ein ganz anderes Thema. Katastrophe Teil 2. Nach den Explosionen in einem Chemielager bei der chinesischen Stadt Tianjin droht Regen, die ausgetretenen Stoffe in ein tödliches Gas zu verwandeln.
Offensichtlich wird gerade mit 3000 Einsatzkräften mit Hochdruck dran gearbeitet, in dieser Katastrophenzone dieses Chemikalien auch zu beseitigen. Und ich weiß nur nicht, ob das so schnell gehen kann.
Bestandesaufnahme 3 Tage nach dem Unglück und ein Blick auf das fragwürdige Krisenmanagement. Das gibt es hier gleich. Zuerst aber das Update zum abgestürzten Flugzeug aus Indonesien mit Nina Gigax in der Nachrichtenredaktion.
Die Maschine mit 54 Menschen an Bord ist in der entlegenen östlichen Provinz Papua abgestürzt. Das teilt das Transportministerium mit. Bewohner eines Bergdorfes hatten zuvor berichtet, sie hätten den Absturz eines Flugzeuges beobachtet. Das Flugzeug ist offenbar in einen schwer zugänglichen, dichten Dschungel gestürzt. Zudem sei das Wetter schlecht. Der frühere irakische Regierungschef Nouri al-Maliki soll vor Gericht gestellt werden. Eine Untersuchungskommission des Parlaments beschuldigt ihn und mehrere hohe Militärs, verantwortlich dafür zu sein, dass die Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat die Stadt Mosul einnehmen konnten. Die Terrormiliz hat die zweitgrößte Stadt Iraks vor einem Jahr eingenommen und beherrscht sie seither. Nun soll das irakische Parlament entscheiden, ob Anklage erhoben wird. Die syrische Luftwaffe soll bei Angriffen nahe der Hauptstadt Damaskus mindestens 70 Menschen getötet haben. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach hätten Kampfflugzeuge der Armee einen Markt in der von Aufständischen kontrollierten Stadt Duma bombardiert. Aus der Region werden immer wieder Granaten in Richtung Damaskus geschossen. Am diesjährigen Filmfestival in Locarno haben sich insgesamt 164.000 Besucherinnen und Besucher einen Film angesehen. Das sind fast gleich viele wie vor einem Jahr. Hingegen zog das Filmfestival etwas weniger Journalisten und Fotografen an. Die Organisatoren führen dies auf den starken Franken zurück. Motorrad. Tom Lüthi fuhr in Tschechien in der Moto2-Klasse auf den 7. Rang. Dominik Agata wurde 13. Gewonnen hat der Franzose Joan Sarko. Das Wetter. Am Abend gibt es den einen oder anderen Platzregen. Im Süden sind Gewitter möglich. Morgen zeigt sich vor allem im Westen zeitweise die Sonne. Sonst ist es bewölkt und besonders im Osten und in den Bergen fällt etwas Regen. Die Temperatur 19 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 26 Grad und lokalen Gewittern über den Bergen.
Abend.
Der gewaltige Krater beim Hafen der modernen chinesischen Millionenmetropole Tianjin zeigt deutlich, hier haben sich unglaubliche Kräfte entladen bei den Bränden und Explosionen in einem Chemielager diese Woche. 112 Menschen sind tot, Hunderte verletzt, fast 100 werden noch vermisst, viele davon Feuerwehrleute. Inzwischen scheinen zumindest die Brandherde unter Kontrolle zu sein. Ich habe den ARD-Korrespondenten Markus Rimmele in Shanghai gefragt, ist die Gefahr damit gebannt?
Also die Regierung sagt, es bestehe keine Gefahr mehr im Moment. Sie hat quasi Entwarnung gegeben und hat gesagt, die Luftwerte wären in Ordnung und die Menschen bräuchten sich keine Sorgen zu machen. Nur wenn man natürlich auf der anderen Seite hört, dass hier hunderte Tonnen Natriumcyanid offensichtlich in diesem Lager waren und Teile davon zumindest auch ausgetreten oder in irgendeiner Weise dort sich verteilt haben, dann ist das nicht so beruhigend und viele Menschen in Tianjin machen sich auch Sorgen und sie trauen auch den Aussagen der Behörden nicht.
Da besteht ja noch die Gefahr, dass es regnen könnte. Regen verwandelt Natriumcyanid in ein hochgiftiges Gas. Wissen Sie, wie die Wetterprognosen sind?
Nun, es besteht tatsächlich die Gefahr, dass es regnen könnte. Das ist tatsächlich etwas, was die Regierung verhindern möchte oder zumindest auch so schnell arbeiten möchte, dass sie möglichst bevor Regen kommt, schon einiges dort beseitigt hat. Also offensichtlich wird gerade mit 3000 Einsatzkräften mit Hochdruck dran gearbeitet, in dieser Katastrophenzone dieses Chemikalien auch zu beseitigen. Und ich weiß nur nicht, ob das so schnell gehen kann.
Derzeit sprechen die Behörden von 112 Toten, es werden aber auch noch an die 100 Menschen vermisst. Ist es wirklich so schwer, die zu finden?
Nun, wenn wir uns vorstellen, was für eine Explosion das war. Es gibt ja Aufnahmen von Augenzeugen, die noch Kilometer entfernt waren und wo dann die Fenster noch geborsten sind in ihren Wohnungen. Es war schon eine unglaublich heftige Explosion. Und diese Vermissten, von denen wir da jetzt sprechen, das sind Feuerwehrleute gewesen, die als Erste, als noch keine Explosion da war, eingetroffen waren, um diesen dort schwelenden Brand zu löschen. Und da kann man sich vorstellen, dass tatsächlich diese Menschen vielleicht gar nicht mehr aufgefunden werden können oder wirklich es sehr, sehr schwierig ist.
Angehörige von Vermissten und Opfern beklagen die Informationspolitik. Die Behörden fallen auch durch widersprüchliche Aussagen auf. Soll da etwas vertuscht werden oder sind die Verantwortlichen schlicht überfordert?
Nun, in China herrscht ja immer bei den Behörden eine ganz große Angst, wenn sowas passiert. Es geht also immer darum zu verhindern, dass sich zum Beispiel wütende Anwohner oder wütende Angehörige, dass die sich verbünden. Also wir haben auch heute wieder erlebt, dass wirklich Hunderte von Konten in sozialen Netzwerken geschlossen wurden und auch Webseiten blockiert wurden.
Immerhin hat die staatliche Nachrichtenagentur heute die Meldung verbreiten lassen, man müsse tiefgreifende Lehren ziehen aus dem Fall in Sachen Lagerung von Gefahrengut und auch von behördlicher Kontrolle. Ist da eine Art Einsicht passiert?
Die chinesische Regierung nimmt solche Dinge schon ernst. Sie tut es nur zu ihren Bedingungen und ohne Transparenz. Also irgendwann werden wir dann eine Pressemitteilung bekommen, da steht dann drin, was sie alles getan haben und dass jetzt ganz China sicher ist. Das läuft immer nur so, wie es die Partei erlaubt und nie so, wie es in einer offenen Zivilgesellschaft stattfinden würde.
Vielen Dank für diese Informationen, Markus Riemele. Er ist ARD-Korrespondent in Shanghai.
Info 3 Abend.
Vor nicht einmal einem Jahr hat ihr Volk sie noch wieder gewählt. Aber die Menschen in Brasilien haben das Vertrauen in Präsidentin Dilma Rousseff verloren. Hunderttausende sollen heute in 50 Städten auf die Straßen gehen, um ihre Absetzung zu fordern. Das liegt nicht nur am Korruptionsskandal, der Brasiliens Politik durchschüttelt, sondern auch an der Wirtschaftskrise des Landes. Es grassiert die Inflation, die Preise steigen. Bis Ende Jahr könnten 1 Million Menschen ihren Job verlieren. Über die Misere berichtet Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Nach 12 Jahren Linksregierung mit Lula da Silva und Dilma Rousseff liefert Brasilien jedenfalls ein kurioses Bild. In mancher Favela-Behausung laufen Klimaanlagen, man verfolgt den Fußball auf großen Flachbildschirmen. Vereinzelt fahren Slumbewohner im eigenen Kleinwagen herum, den sie auf Abzahlung angeschafft haben. Aber die Menschen leben weiter in armen Vierteln. Für ihre Kinder gibt es lausige öffentliche Schulen und zu wenige Spitäler. Jeder zweite Haushalt in Brasilien ist heute noch nicht einmal an der Kanalisation angeschlossen. Statt investieren muss die Regierung jetzt aber sparen, die Rohstoffpreise sind drastisch eingebrochen und mit ihnen die Steuereinnahmen. Wenn nicht rigide Ausgaben gekürzt und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft verbessert werde, so kämen noch viel größere Probleme auf Brasilien zu, glaubt der Politologe Demetrio Magnoli.
Das significa que a dívida pública não entra numa trajetória sustentável, o que
Sobald die öffentlichen Schulden und die Staatsfinanzen in Schieflage geraten, reagieren die Ratingagenturen und stufen Brasilien herab. Moody's hat diesen Schritt gerade vollzogen, die Auszeichnung Brasiliens als vorbildlicher Schuldner vorerst aber stehen lassen. Fällt die Investment-Grade-Empfehlung aber, so setzen die großen Anlagefonds Brasilien auf die schwarze Liste. Internationale Kredite werden rar und teuer. Für das Land und für die einzelnen Unternehmen. Mercedes hat gerade 500 Arbeiter entlassen. Auch bei den anderen Fabriken zeichnen sich neue Kündigungswellen ab.
Alles, was man über das Weltgeschehen wissen muss, im kompakten Format, das ist Info 3. Am Mikrofon heute Isabel Meissen. Schönen Sonntagabend noch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.